Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du da bist, möchte dir danken für dein Wort, möchte dir danken, dass du dadurch immer wieder zu uns sprichst, und ich bete, Herr, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du jedem von uns das sagst, was du ihm sagen möchtest und was dir wichtig ist. Danke, Herr. Amen. Ja, ich gehe heute weiter in dieser Geschichte, die Gott mit Israel gegangen ist, geschrieben hat, als er sie aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hat. Also nochmal zur Erinnerung, wir wissen ja, Gott hat den Mose dazu berufen, Israel zu befreien. Israel war in der Gefangenschaft in Ägypten. Er hat den Mose zu dem Pharao geschickt, um ihn, ja, das Volk frei zu fordern. Der Pharao hat sich geweigert. Gott hat 10 Plagen geschickt und sich mächtig erwiesen, bis der Pharao das Volk tatsächlich dann gehen hat lassen. Dann hatten wir noch die Einsetzung des Passafests. Gott hat das Passafest eingesetzt und gesagt, Israel feiert das jedes Jahr zum Gedenken an diese Befreiung. So, dann da mache ich dann weiter. Mose hat sich also mit dem Volk auf den Weg gemacht. Und ich mache weiter beim 2. Mose 13. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Es hätte einen relativ kurzen, geraden Weg gegeben in das Land Kanaan, aber den führt Gott nicht. Gott macht einen Umweg mit dem Volk. Einen Umweg, wo sie auch noch zusätzlich ein Meer durchqueren müssen. Also das ist, ja, er baut da sozusagen noch eine Barriere ein in diesen Weg, obwohl es einen kurzen, geraden Weg gegeben hätte. Und warum macht er das? Es heißt da, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Gott möchte ihnen den Rückweg verbauen sozusagen, dass sie nicht mehr umkehren können. Und das finde ich ein bisschen eigenartig, gell? Aber Gott kennt uns Menschen und er kennt uns und er weiß, wenn wir Schwierigkeiten vor uns sehen und merken, oh, wir sind jetzt auf dem Weg in die Befreiung und alles ist gut und hurra und alles ist bis jetzt toll gelaufen. Und dann gibt es Schwierigkeiten, dann neigen wir dazu, dass wir zurück wollen, zurück ins alte Leben. Und Gott baut da tatsächlich richtig eine Schranke und eine Barriere ein. Wir wollen manchmal zurück, auch wenn wir sehen, dass das alte Leben eigentlich gar nicht so toll war. Aber wenn wir Kämpfe vor uns sehen und Schwierigkeiten und Angst kriegen, dann neigen wir dazu, zurückzuwollen. Und das will Gott verhindern. Und ich habe mich erinnert an die Geschichte, die der Charles Mully erzählt hat, oder ich weiß auch nicht mehr, habe ich es im Buch gelesen. Auf jeden Fall, er betreut ja ganz viele Kinder, Straßenkinder, die von der Straße kommen, die wirklich aus dem Leben kommen, das nicht schön war, das nicht gut war, und er gibt ihnen Nahrung, er gibt ihnen Halt, er gibt ihnen Schulbildung, er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Und er hat erzählt, es gibt immer wieder Kinder, die zurück auf die Straße abhauen, die zurückgehen in ihr altes Leben. Weil, ja, warum? Ich habe mich gefragt, warum tun sie das? Das ist eigentlich gar nicht verstehbar. Aber es ist das, was ihnen vertraut ist, und es ist das, was sie kennen. Und es ist eigentlich sehr tragisch, denke ich mir, gell? Und uns geht es manchmal auch so. Wir wollen manchmal auch zurück in das, was wir kennen, weil es uns vertraut ist, auch wenn es gar nicht so toll, wenn das Neue eigentlich viel besser sein könnte. Den Christen in Galatien, denen ist was Ähnliches, ja, widerfahren, sag ich mal. Der Paulus, der schreibt ihnen, also diese Christen, die haben sich bekehrt, ja, die Galater haben sich bekehrt, zu Jesus ein neues, freies Leben angefangen. Und dann waren da offensichtlich Judenchristen, die wollten, dass sie sich beschneiden lassen. Dass sie zurück in alte Gesetzlichkeiten kommen, sag ich mal, oder die annehmen, alte Gesetzlichkeiten annehmen. Der Paulus schreibt ihm in Galaterbrief, Kapitel 6, 12 bis 15, Leute, denen es nur um ihr Ansehen und ihre Geltung vor Menschen geht, bedrängen euch, ihr müsstet euch noch beschneiden lassen. Dabei haben sie nur Angst, verfolgt zu werden, wenn sie sich einzig und allein dem gekreuzigten Jesus Christus bekennen. Doch obwohl sie selbst beschnitten sind, erfüllen sie die Forderungen des Gesetzes nicht. Sie wollen nur damit prahlen, dass sie euch zur Beschneidung überredet haben. Aber ich kenne nur einen Grund zum Rühmen, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und weil er starb, starb auch diese Welt für mich und ich bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen. Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus neue Menschen geworden sind. Offensichtlich sollten die Galater überredet werden, eben alte Gesetzlichkeiten anzunehmen. Und Paulus sagt da ganz entschieden, nein, wir gehen nicht zurück ins alte Leben. Wir gehen nicht zurück in alte Gesetzlichkeiten. Es ist nur wichtig für uns, dass wir neue Menschen durch Christus geworden sind. Nicht zurück zum Alten. Und Gott möchte also diese Brücken zum alten Leben abbrechen. Und deshalb führt er uns manchmal Umwege und baut irgendwelche Hindernisse in unsere Wege ein, was wir oft gar nicht verstehen. Aber für ihn ist es wichtig, dass wir eben durch Christus neue Menschen geworden sind. Ich lese die Geschichte weiter, ab Vers 20. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie vom Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott wich nicht von ihrer Seite, weder bei Tag noch bei Nacht. Er war immer da und er führte sie den Weg. Und auch wenn sie diesen Weg nicht verstanden haben, wenn sie eigentlich nicht wussten, was sollen wir jetzt hier am Meer und warum sollen wir jetzt hier lagern, wenn sie keinen Peil hatten, wenn sie keine Ahnung hatten, was das jetzt eigentlich alles zu bedeuten hat, so war es doch sicher wie das Amen in der Kirche, dass Gott bei ihnen war. Und sie führte, dass er da war. Und das konnten sie sehen. Und das konnten sie, ja, das war Fakt, sage ich mal. Und das gilt heute immer noch. Es ist heute immer noch so. Wir müssen manchmal Wege gehen oder Dinge passieren in unserem Leben. Wir verstehen es nicht. Wir wissen nicht, was hier eigentlich abgeht oder warum ich jetzt hier stehe und nicht dort oder was auch immer. Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und es ist aber Fakt, dass Gott da ist. Wir können ihn nicht so sehen, nicht so sichtbar wie die Wolkensäule, wie die Feuersäule. Das ist manchmal, würde ich manchmal gerne. Aber es ist trotzdem Fakt, dass Gott da ist durch seinen Heiligen Geist, der uns führt, Tag und Nacht, morgens und abends und mittags und egal was geschieht. Gott ist da. Im Römerbrief schreibt der Paulus, darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen, denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, er führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er sagt, dieser Heilige Geist, der führt uns nicht zurück in die Sklaverei, sondern in die Kindschaft Gottes. Und es bedeutet eben eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch zu sein. Auch wenn das nicht so sichtbar und greifbar manchmal sein mag. Ich gehe in der Geschichte weiter, ab Vers 14. Kapitel 14, 1 bis 4, der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hahirot Halt machen, zwischen Migdol und dem Meer. Schlagt das Lager direkt am Ufer des Roten Meeres auf, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, ihr irrt ziellos im Land umher und habt euch in der Wüste verlaufen. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Meinung wieder ändert und euch verfolgt. Doch dann werde ich ihn und sein Heer besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. So werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten befolgten den Befehl des Herrn. Ja, Gott sagt, sie sollen da am Meer eben lagern. Und er sagt auch, die Ägypter werden euch wieder verfolgen. Aber sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich habe mir gedacht, Moment, das hatten wir doch schon mal. Das war doch eigentlich erst. Gott hat doch die 10 Plagen in Ägypten, hat er doch schon diese 10 Plagen da geschickt. Da ist doch schon ganz viel passiert, wo Gott die Götter der Ägypter besiegt hat, wo er ihnen gezeigt hat, dass er der Herr ist. Das war alles schon mal. Die müssten es doch jetzt eigentlich schon verstanden haben. Aber Gott, ja, sie haben es nicht, es kommt wieder, sage ich mal so, ja. Und uns geht es, glaube ich, auch manchmal so, wenn wir verstehen, wir erleben was mit Gott und da müsste man das doch verstanden haben und dann steht die Sünde wieder auf in uns und es ist manchmal wie vergessen. Und Gott möchte sich wieder verherrlichen und möchte wieder sagen, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Die sollen das sehen. Das ist schon wieder nötig. Und es geht weiter. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderten er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 600 seiner besten Streitwagen bot er auf, noch dazu zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Und auf jedem Wagen fuhren neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen noch ein paar Schildträger mit. Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, die Ägypter ungehindert verlassen hatten. Genau. Die Soldaten des Pharao mit ihren Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pi-Hahirot am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Was passiert? Oha, denkt sich der Pharao, jetzt habe ich die gehen lassen. Jetzt sind meine ganzen Arbeitskräfte weg, meine billigen Arbeiter. Jetzt haben wir niemanden mehr, der uns die Ziegel brennt, niemanden mehr, der uns die Häuser baut, niemanden mehr, der uns die Straßen baut, keinen mehr, der uns den Dreck wegputzt, der uns die Häuser sauber macht, was weiß ich. Oje, oje, jetzt müssen wir alles selber machen. Oder was haben wir für Möglichkeiten? Teure Handwerker einstellen, oh, die sind teuer, kosten einen Haufen Geld oder Putzfrauen oder was weiß ich, Haushaltshilfen, Mindestlohn 8,20 Euro oder wie viel, das kommt teuer, geht gar nicht. Sind wir eigentlich blöd? Wir sind ja bescheuert. Was haben wir da getan? Unsere billigen Arbeitskräfte einfach so gehen lassen, geht gar nicht. Und er jagt dem Volk hinterher. Nichts wie hinterher. Und er macht sich auf die Verfolgung. Vers 10. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen hier wohl in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und die Ägypter und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Oh je. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr heute noch rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur ruhig ab. Jetzt wird's eng. Ich meine, die Israeliten sind wirklich in einer engen Lage. Hinter ihnen ist das Meer, sie können nicht weiter. Vor ihnen kommen die Ägypter an. Es ist eng, es ist echt eng. Und sie kriegen Angst. Sie werden, ja, da bestätigt sich das, was Gott vorher schon gesagt hat. Die wollen wieder zurück. Lieber wieder zurück in das alte Leben, in die Sklaverei. Das war zwar nicht gut, aber es war vertraut und es ist, und das sind wir wenigstens in Sicherheit. Und die Situation war ja auch wirklich eng und ernst, ja. Und ja, bei uns ist ja manchmal auch so. Und man könnte ja eigentlich meinen, dass wenn man mit Gott unterwegs ist oder wenn Gott mit uns unterwegs ist, eigentlich so rum, dass es dann keinen Grund mehr gibt, Angst zu haben. Dass dann keine Schwierigkeiten mehr gibt. Dann müsste doch eigentlich alles gut sein. Aber es ist mitnichten so. Es ist nicht so. Ich würde mir das manchmal wirklich wünschen. Der Weg bleibt immer noch voller Gefahren. Und der Teufel schläft nicht, der läuft uns hinterher, andauernd. Und will uns zurückholen und bedrohen und uns Angst machen. Ja? Und es ist immer noch so, heute noch wie damals. Ja, und Gott sagt zwar in seinem Wort, im 2. Timotheus 1,7, sagt er, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Aber das heißt nicht, dass es die Furcht nicht mehr gibt. Die Furcht klopft trotzdem immer noch an unsere Tür. Die kommt immer noch und sagt, hallo, ich bin da, du hast Grund, Angst zu haben, hallo. Auch wenn sie nicht von Gott kommt. Sie ist da, sie ist existent. Ja, und ist Gott trotzdem noch da? Ja, das Volk hat Angst, es hat auch Grund zur Angst, wenn man es jetzt zumindest so von außen betrachtet, von der Situation her, es hat Grund zur Angst, aber Gott ist noch da. Steht er trotzdem noch zu seinem Volk? Ja, tut er. Er steht noch zu seinem Volk, er ist da. Ja, und Mose reagiert in diesem Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Er sagt zum Volk, habt keine Angst. Verliert nicht den Mut. Ihr werdet sehen, ihr werdet erleben, wie Gott heute noch rettet. Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet nur ruhig ab. Ja, Mose bleibt da ganz cool und sagt, ey, Leute, keep cool, bleibt ruhig, keine Sorge, es wird alles gut werden. Und es ist nicht zu sehen. Für die Leute ist das nicht zu sehen. Es sieht wirklich ganz bedrohlich aus. Und sie denken, oh, wir müssen doch jetzt hier was tun. Ja? Und das finde ich manchmal wirklich herausfordernd. Einfach ruhig zu bleiben, wenn die Situation eng wird, ruhig zu bleiben und auf Gott zu vertrauen. Wir haben ja dann oft so dieses Gefühl, wir müssen uns retten. Und man denkt, Mensch Mose, du hast echt gut reden. Die Lage ist ernst. Und der Prophet Jesaja, der beschreibt es auch in seinem im Wort Gottes. Er beschreibt unseren Drang, uns retten zu wollen und Gottes Wunsch, ja, uns zu helfen auf seine Weise. Jesaja 30, 15 bis 18. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig. Dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld. Dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Ihr prahlt, wir haben gute und schnelle Pferde, wir bringen uns rechtzeitig in Sicherheit. Jawohl, ihr werdet fliehen, aber eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Ein einziger von ihnen schlägt 1000 von euch in die Flucht. Und wenn 5 von euch angreifen, dann lauft ihr alle schon davon. Zuletzt bleibt nur ein kleines Häufchen von euch übrig, einsam und verlassen wie eine Fahnenstange auf der Bergspitze. Doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich sind alle, die auf seine Hilfe warten. Ja, da wird es ganz eindrücklich beschrieben, wie wir oft wirklich meinen, uns selbst retten zu können oder uns selbst aus schwierigen Situationen rausreißen zu können. Und Gott sagt, ey, ohne mich habt ihr gar keine Chance. Aber seid ruhig, kehrt um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Und das ist manchmal wirklich, das ist die Herausforderung. Es ist eigentlich ganz cool irgendwie, dass wir es gar nicht bringen müssen, aber es ist wahnsinnig herausfordernd. Gott sehnt sich danach, für uns zu kämpfen. Gott sehnt sich danach, dir gnädig zu sein. Glücklich sind alle, die auf seine Hilfe warten, steht da. Puh. Und habt Geduld, steht auch da oben. Und das finde ich auch noch die Herausforderung, darin geduldig zu sein, wenn man sieht, die Situation ist nicht so, als würde sie Geduld erfordern. So, und Gott sagt, keine Panik, ich bin da, ich kümmere mich. Ich kämpfe für euch, ist kein Problem, ich mache das. Vertraut mir. Und das ist eben diese Herausforderung, wo ich mir denke, boah, immer auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen und da ruhig zu bleiben, das finde ich manchmal, da kann ich noch lernen. Genau. Und das ist auch der Grund, denke ich, warum wir hier auch immer wieder Anbetung machen, warum wir Gott anbeten, um zu lernen, wirklich auf ihn zu schauen. Das ist eben genau das, immer wieder den Blick auf ihn zu richten und auf ihn zu schauen und ihm zu vertrauen lernen. Das ist auch ein Schritt dazu. Ja, die Geschichte geht weiter. Das erzähle ich jetzt einfach mal nur. Die Wolkensäule, die schiebt sich zwischen das Volk Israel und die Ägypter. Dazwischen, dass die Israeliten nicht mehr sichtbar sind für die Ägypter. Richtung Israel ist es hell und Licht, Richtung Ägypter ist es dunkel. Gott verdeckt den Blick, gibt den einen Licht, den anderen nicht. Und er sagt zu Mose, hebe deine Hand mit dem Stab über das Meer. Und Mose tut es und es kommt ein starker Ostwind, der das Meer teilt. Ich meine, ihr kennt alle diese Geschichte, das Meer wird geteilt. Die Israeliten schreiten durch trockenen Fußes durch dieses Meer. Die Ägypter jagen hinterher. Und Gott sorgt dafür, dass ihre Wagenräder abbrechen und gehemmt werden, dass sie nicht mehr gut vorwärts kommen. Denn die wären ja sonst viel schneller mit ihren ganzen Pferden und Wagen und so. Und die Ägypter erkennen dann, oh je, da ist ja Gott mit denen unterwegs, da war ja was, und wollen wieder umkehren. Und in dem Moment sagt Gott zu Mose: Hebe nochmal deinen Stab über das Meer. Also die Israeliten sind drüben und das Meer kommt zurück und begräbt die ganzen Ägypter unter sich. Israel ist gerettet. Halleluja. Ja, Gott sagt: Vertraut mir, ich werde handeln. Und gleichzeitig sagt er zu Mose: Tu du was. Du musst jetzt was tun. Du musst dein Stab da über dem Meer ausstrecken. Das ist ja eine menschliche Handlung mit göttlicher Wirkung, sage ich mal. Und das ist was, wo ich so denke, ja, so funktioniert christliches Leben letzten Endes. Ja. Gott sagt: Tu das, wir tun's, und Gott handelt dadurch. Gott handelt durch unser Tun, aber eben nicht aus Angst, aus Panik, aus Hilfe, sondern eben aus Besonnenheit und aus Kraft und aus Vertrauen heraus, aus Glauben. Das ist dann Glauben. Leben im Glauben, das finde ich ein ganz starkes Bild. Der Jesaja, der bezieht sich auch darauf, auf diese Begebenheit. In Jesaja 43, da heißt es: So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht. Da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Er sagt: Gedenkt nicht an das Frühere. Siehe, ich mache etwas Neues. Das spricht er diesem Volk zu. Ihr seid durch das Wasser in ein neues Leben gegangen. Ihr seid hindurchgeschritten. Und im ersten Korintherbrief, da vergleicht der Paulus diese Begebenheit mit der Taufe. Er schreibt: Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgeschritten sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Sie sind durchgeschritten durch das Wasser und sie wurden auf Mose getauft. Was heißt denn auf Mose getauft werden? Der Mose war derjenige, der voranging. Er war der, der den Weg bereitet hat fürs Volk Israel zur Errettung. Und ihm sind sie hinterher. Und wir haben auch einen, der uns vorausgegangen ist. Der uns den Weg zur Errettung vorangegangen ist. Jesus. Jesus ist der, der uns vorangegangen ist. Den Weg zur Errettung freigemacht hat. Ja, und Mose stand unter dieser Leitung, dieser Wolkensäule, dieser Feuersäule. Und Jesus stand unter der Leitung des Vaters. Er hat getan, was er den Vater tun sieht. Und wir gehen hinterher. Und in der Taufe gehen auch wir durchs Wasser. Wir werden untergetaucht und wieder aufgetaucht. Ja, die Ägypter kommen im Wasser um. Sie sterben da. Und wenn wir getauft werden, so stirbt der alte Mensch, sagt das Wort. Der alte Mensch stirbt und wir stehen mit Jesus auf als eine neue Schöpfung, als ein neues Leben. Ja, wir kommen aus dem Wasser auferstanden mit Jesus. Gerettet! Hurra! Halleluja! Und Jesaja sagt: Siehe, ich wirke Neues. Und wir dürfen ein neues Leben leben auf der Grundlage dieses Sieges Jesu über die Sünde. Und das Wasser hat ja noch eine andere symbolische, oder ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und es ist lebendig. Also wenn wir dieses Wasser im Schilfmeer betrachten, das bewegt sich. Das ist keine tote Lacke, das teilt sich, es macht einen Weg frei. Es bewegt sich, es ist dynamisch. Es ist für die Ägypter brutal gefährlich. Es ist gefährlich. Und der Heilige Geist ist für den Teufel gefährlich. Und gleichzeitig ist es für die Ägypter, für die Israeliten die Rettung. Es rettet sie von der Verfolgung, vom Tod durch die Ägypter. Und so auch bei uns. Und das symbolisiert die Taufe. Es ist die Rettung durch Jesus, durch das Wasser im Heiligen Geist. Genau. Und als die Israeliten das andere Ufer erreicht haben, da feiern sie ein Fest. Sie freuen sich, sie singen, sie loben Gott. Sie sind happy und freuen sich, weil sie aus der Sklaverei errettet sind. Das ist der Grund. Und für uns gilt dieser Grund genauso. Im 1. Korinther 7,22 heißt es, wer als Sklave Christus gehört, der ist von ihm aus der Sklave der Sünde freigekauft worden. Ein freier Mann aber, der dem Herrn gehört, ist dadurch ein Sklave Christi. Das mag paradox klingen, wir sind Sklaven Christi, aber freie Menschen. Das ist eigentlich, passt nicht zusammen, aber genau da ist es. Da liegt das Geheimnis. Als Sklaven Christi sind wir frei, errettet. Und das ist wirklich Grund zur Freude. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Gott möchte, dass wir nicht mehr zurück in unser altes Leben gehen. Er will die Brücken zu unserem alten Leben abbrechen. Er ist mit uns unterwegs Tag und Nacht, egal wie die Situation aussieht, in jeder Gefahr, in jeder Notlage, ist er durch uns und führt uns durch den Heiligen Geist. Die Schwierigkeiten hören nicht auf. Der Teufel verfolgt uns immer noch. Er ist immer noch hinterher. Gefahren lauern. Aber Gott kämpft für uns. Er will uns erretten. Er will für uns kämpfen. Er tut es auch. Und er tut es auch durch unser vertrauendes Handeln. Wenn wir so handeln und ihm vertrauen, wie er es sagt, dann hilft er uns dadurch und er wirkt dadurch. Und wir haben allen Grund zur Freude, denn wir sind aus der Sklaverei der Sünde errettet. Amen.